Hallo und herzlich willkommen zu Tax Me If You Can, dem Steuerpodcast von Bergemann, Schöne und Partner. Mein Name ist Philipp Lukas, ich bin Ihr Podcast-Host und darf Sie begrüßen zu unserer September-Folge. Ja, der Sommer hat so die letzten schönen Sonnenstrahlen in unsere Richtung geschickt. Es ist nochmal schön warm draußen. Wir sind heute auch bei bestem Wetter zu unserem Podcast-Studio, zum Sascha gelaufen. Und ich bin natürlich auch wieder nicht alleine, hatte zwei Mitläufer im schönen Sonnenschein in der Frankfurter Westend. Gegend. Da darf ich als allererstes Ladies First begrüßen, wenn ich nach links schaue. Nathalie Sieb, unsere Steuerberaterin von Frankfurter Standort. Hi Nathalie.
Hi Philipp, grüß dich. Schön wieder dabei zu sein.
Ja, schön, dass du auch dabei bist. Und dann schaue ich nochmal nach rechts. Das freut mich auch wieder sehr besonders. Zum zweiten Mal dabei aus Augsburg angereist, unser Hannes Höllige, Steuerexperte aus München. Grüß dich.
Hallo Philipp, schön, dass ich da sein kann.
Ja, schön, dass du auch du wieder dabei bist. Ja, und standesgemäß starten wir dann direkt mit der Steuerpolitik. Da gab es ein bisschen was. Man merkt, dass es ein bisschen Sommerpause ist. Das heißt, Steuerpolitik wird heute ein bisschen kürzer sein. Was gibt's hier Neues? Der Gesetzgeber hat sich ein paar Sachen ausgedacht. Und zwar beim letzten Mal vorgestellt hatten wir das Jahressteuergesetz 2. Das wurde jetzt kreativ, wie der Gesetzgeber manchmal so ist, umbenannt in das Steuerfortentwicklungsgesetz. Und da habe ich nur ein paar, sag ich mal, Punkte für den weiteren Fahrplan mitgebracht. Also die Stellungnahmen des Bundesrates werden jetzt am 27.09.2024 erwartet. Das ist insoweit ganz spannend, weil jetzt doch relativ viele Initiativen aus der Wachstumsinitiative aufgenommen wurden. Und zwar soll beispielsweise die degressive AFA von 2025 bis 2028 wieder eingeführt werden. Der Klassiker 2,5-fach bis zu 25%. Dann soll es noch eine Reform bei den Sammelabschreibungen geben. Und wie wir in der letzten Folge schon erklärt oder mitgebracht hatten, soll die Forschungszulage nochmal erhöht werden. Und das führt natürlich dazu, dass hier erhebliche Steuerminderungen erwartet werden. Und das ist insoweit ganz interessant, weil klar die Stellungnahme des Bundesrates, wo dann auch die Länder dann mitsprechen dürfen, die werden hier tendenziell natürlich dann auch nochmal wissen wollen, wie das Ganze finanziert werden soll, weil Gemeinden und Länder sind jetzt nicht ganz so gut bei Kasse und die schauen aktuell ja sowieso schon auf jeden Euro. Das heißt, da wird es noch ein bisschen Diskussionen geben und vor allem im Hinblick auf die innerstaatliche Meldeverpflichtung nach dem Vorbild von DAC 6 wird es auch noch ein paar hitzige Diskussionen geben. Beziehungsweise hoffen wir, dass es da ein paar hitzige Diskussionen gibt, dass dieses Bürokratiemonster gegebenenfalls wieder rausgenommen wird. Das wird sich dann zeigen und deshalb werden wir dann auch die Oktoberfolge ein paar Tage nach hinten verschieben. Das war dann auch die Stellungnahme vom Bundesrat vom 27.09., wenn sie denn dann kommt, dann direkt mit aufnehmen können. Da können wir das entsprechend nochmal diskutieren und Ihnen vorstellen. Und bis dahin lassen wir uns das mal auf der Zunge zergehen, was da jetzt geplant ist und lassen uns dann auch entsprechend überraschen, was der Bundesrat dazu sagt. Insoweit wäre es das auch schon mit der Steuerpolitik. Wie gesagt, die Sommerpause ist in vollem Gange und ich denke mal, dafür wird der September, der Oktober und auch der Rest des Jahres umso hitziger. Dann verlassen wir schon den Bereich der Steuerpolitik und gehen in den Bereich der Einkommensteuer. Hier hat der Hannes uns ein Thema mitgebracht, und zwar die beliebte Vorschrift Paragraph 4 Absatz 4a. Und hier gab es ein Finanzgerichtsurteil aus München, Hannes.
Genau, Philipp. Ich habe ein Urteil mitgebracht vom Finanzgericht Münster vom 2.7.2024. Hier geht es im Allgemeinen um die Berechnung nicht abziehbarer Schuldzinsen im Konzern. Grundsätzlich sind Schuldzinsen nicht abziehbar, wenn Überentnahmen getätigt worden sind. Eine Überentnahme liegt immer dann vor, wenn die Entnahmen die Summe des Gewinns und der Einlage des Wirtschaftsjahres übersteigt. Bei der Ermittlung der Überentnahme ist vom Gewinn ohne Berücksichtigung der nicht abziehbaren Schuldzinsen auszugehen. Der sich hieraus ergebende Betrag vermindert um 2050 Euro, das ist hier die Freigrenze, ist dem Gewinn zuzurechnen. Klägerin war hier eine GmbH und Co. KG mit mehreren Tochtergesellschaften, bei der der Betriebsprüfer eine Überentnahme feststellte. Bei der Berechnung der Überentnahme bezog der Betriebsprüfer die Gewinne der Tochtergesellschaften erst im Zeitpunkt der Gewinnüberführung an die Klägerin als Einlage ein. Die Klägerin war der Auffassung, dass die Gewinne der Tochtergesellschaften bereits in der Berechnung der Überentnahmen hätten einfließen müssten, da ihre Gewinne unmittelbar zuzurechnen seien. Das Finanzgericht begründet dies, dass Gewinnanteile aus Tochtergesellschaften nicht in die Berechnung der Überentnahmen einzubeziehen seien. Bei mehrstöckigen Personengesellschaften ist der Gewinnbegriff dahingehend zu modifizieren, dass Gewinnanteile erst bei ihrer Auszahlung wie Entnahme und Einlage zu behandeln sind. Grundsätzlich stellt jede Überführung eines Wirtschaftsgutes aus dem betrieblichen Bereich des Steuerpflichtigen in einen anderen betrieblichen Bereich eine Entnahme beim abgebenden bzw. eine Einlage beim aufnehmenden Betrieb dar. Es gibt daher auch keine betriebsübergreifende, konzernbezogene Betrachtung des Entnahmebegriffs. Es ist daher in jedem Betrieb eine Gewinnzurechnung vorzunehmen. Entsprechend sind Über- und Untergesellschaften als fremde Betriebe anzusehen. Zum Ende nochmal ein kleiner Praxistipp. Gegebenenfalls vor Ablauf des Kalenderjahres prüfen, ob hier eventuell eine Betriebsausgabenabzugsbeschränkung droht. Durch eine entsprechende Ausschüttung der in der Tochtergesellschaft erzielten Gewinne kann damit entsprechend eine Beschränkung im aktuellen Wirtschaftsjahr vermieden oder vermindert werden, weil sollte der BFH jetzt nicht von der Ansicht des Finanzgerichts abweichen, hier eine strikte Trennung erfolgt.
Oh, dann nehmen wir den Praxistipp auf jeden Fall gerne mit. Das heißt, sich das hinter die Ohren schreiben und im Zweifel dann ja im Laufe der letzten Monate des Jahres das gerne prüfen und dann entsprechend dann auch die Gewinn Abführung bzw. die Gewinnausschüttung dann entsprechend beschließen, sodass man dann da den Betriebsausgabenabzug nicht gekürzt bekommt. Besten Dank, Hannes. Dann würde ich vorschlagen, schließen wir auch schon den Teil der Einkommensteuer, gehen wir in die Gewerbesteuer. Und hier gab es, sag ich mal, in den letzten Monaten, Jahren schon relativ viele prominente Zeitungsartikel. Und Nathalie, da hast du uns jetzt wahrscheinlich den spannendsten Fall mitgebracht. Und was das mit einer Scheune im Wald auf sich hat, das kannst du uns jetzt erzählen.
Ja, und zwar geht es um das Thema der Gewerbesteuer, ja oft bekannt auch als Realsteuer oder Gemeindesteuer. Wir alle kennen die Formel für die Berechnung der Gewerbesteuer. Also wir nehmen den Hebesatz multipliziert mit dem Messbetrag und der ergibt die zu zahlende Gewerbesteuer. Die Gemeinden mit einem niedrigen Hebesatz werden oft als Gewerbesteueroasen bezeichnet. Das heißt, jede Gemeinde kann ihren eigenen Hebesatz ja selbstständig bestimmen. Und so ist beispielsweise der Hebesatz im Landkreis Ebersberg 360 Prozentpunkte und damit deutlich niedriger als beispielsweise der Hebesatz in der Stadt München mit 490 Prozentpunkten. In Frankfurt liegen wir dabei so knapp 460 Prozent. Und ja, was gibt's jetzt Spannendes zu berichten? Also insbesondere die Bayerische Finanzverwaltung hat sich zum Ziel gesetzt, Sitzverlegungen in Gewerbesteueroasen auf strafrechtliche Relevanz zu prüfen. Und auch in Nordrhein-Westfalen werden von der Steuerfahndung bereits Ermittlungsverfahren geführt. Und da hatte ich jetzt einen Bericht von der Süddeutschen Zeitung gelesen, wo die Staatsanwaltschaft München 2 jüngst Anklage gegen 6 Manager der Hypo-Vereinsbank erhoben hat. Und den Verantwortlichen wird vorgeworfen, einen Firmensitz im Ebersberger Forst vorgetäuscht zu haben. Und der vorgetäuschte Firmensitz war in Wirklichkeit eine Hütte im Wald, sehr spärlich eingerichtet, auch ohne Toiletten, mit einem Briefkasten versehen. Und die Geschäfte wurden aber tatsächlich aus München abgewickelt. Ja, was können wir daraus mitnehmen? Auf der einen Seite hat der Gesetzgeber selbst den Mindesthebesatz von 200 Prozentpunkten, einen Steuerwettbewerb zwischen den Gemeinden ausgerufen und auch legalisiert. Und die Standortwahl ist für Unternehmen ein wirtschaftlicher Faktor, wenn es eben um die Gewerbesteuerzahllast geht. Und es ist auch weder steuerunehrlich noch strafbar, seinen Firmensitz grundsätzlich in eine Gewerbesteueroase zu verlegen. Dabei ist aber zu beachten, dass ein reiner Briefkasten, auch mit einer Hütte im Wald, eben nicht ausreichend ist, um eine Betriebsstätte sozusagen zu begründen. Auf der anderen Seite ist die Schwelle zur strafbewehrten Steuerhinterziehung halt eben dann überschritten, wenn gegenüber der Finanzbehörde unrichtige steuerliche Angaben erklärt werden. Insbesondere ist dies der Fall, wenn suggeriert wird, dass ein Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung in einer Gewerbesteueroase liegt, obwohl die tatsächlichen Handlungen in einer anderen Gemeinde mit einem viel höheren Hebesatz vorgenommen werden. Ja, was können wir mitgeben? Also Firmen und ihren Verantwortlichen ist zu raten, dass sie gegebenenfalls eine Selbstanzeige stellen, wenn sie eben zweifeln, ob ihre Gewerbesteueroase legal ist. Und die Verantwortlichen schützen sich mit einer Selbstanzeige eben gegen eine Verurteilung wegen Steuerhinterziehung, die bei hohen Hinterziehungsbeträgen eben auch zu einer Haftstrafe führen kann.
Genau, besten Dank für die Vorstellung. Also ich denke mal, das Thema wird uns in Zukunft auch noch öfter verfolgen. Also das wird nicht der letzte Fall mit der Hütte im Wald gewesen sein. Hat man vielleicht ein bisschen auf die Spitze getrieben. Ich glaube, in der Hütte gab es nicht mal Internet, wenn ich das richtig gelesen habe oder richtig in Erinnerung habe. Ja, man sollte es nicht übertreiben, aber wie du schon gesagt hast, also Die Sitzverlegung grundsätzlich ist möglich, aber man soll es dann auch wirklich dann entsprechend machen. Das heißt, Büro einrichten, Personal hinsetzen und dann hat man in der Regel auch hier keine Probleme. Dann gehen wir von dem Bereich der Gewerbesteuer ins internationale Steuerrecht. Da habe ich ein Thema mitgebracht und zwar gab es hier ein ganz spannendes Urteil vom Finanzgericht Köln, 17.06.2021. Das ist vom BFH gelandet. Und der BFH hat jetzt seine Entscheidung verkündet. Ja, und schwerpunktmäßig ging es hier um die Frage des 6 ASCG. Wann ist denn dieser, sag ich mal, Gewinn aus der Wegzugssteuer, die dann fällig wird, zu versteuern? Also es ging hier speziell um 2013 und 2012. Warum die Jahreszahlen hier noch eine Rolle spielen, komme ich gleich nochmal drauf zurück. Und das Finanzamt hatte hier für 2013 versucht, den Wegzugssteuertatbestand entsprechend zu besteuern. Und der Steuerpflichtige war aber der Meinung, dass das im letzten Zeitpunkt vor dem Wegzug, das heißt, es wäre hier der 31.12.2012 gewesen, dann zu besteuern wäre. Und das Finanzgericht hat sich jetzt auch ziemlich klar auf die Seite des Klägers gestellt, der dann entsprechend in 2012 auch gesehen hat, dass das zu besteuern gewesen wäre. Knackpunkt hier, also das Finanzamt wollte 2013 entsprechend besteuern. 2012 war, soweit ich das gelesen habe, auch schon verjährt. Das heißt, das Finanzamt kam da im Zweifel jetzt auch gar nicht mehr ran. Deshalb war die Entscheidung für den Steuerpflichtigen auch ganz erfreulich. Und ja, die Art-Hard-Experten unter uns, die werden jetzt hier schon ein juckendes Ohr haben, weil das wurde natürlich dann auch im VZ 222 mit dem Art-Hard-Umsetzungsgesetz genauso ins Gesetz reingenommen. Das heißt, wenn der Tatbestand der Wegzugssteuer nach 6 ASDG begründet ist oder erfüllt ist, dann soll das immer unmittelbar vor dem Zeitpunkt hier zum Beispiel des Wegzugs dann entsprechend besteuert werden. Warum das ganz interessant ist mit den Jahreszahlen, das ist 2012, 2013, das geht hier um die passive Entstrickung, also grundsätzlich um, was geht's dann hier? Also passive Entstrickung bedeutet, dass ohne aktives Zutun des Steuerpflichtigen das Besteuerungsrecht für hier in dem Fall jetzt eine Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft beschränkt wird und Deutschland in dem Falle dann natürlich auch das Stück von seinem Kuchen haben möchte und dann entsprechend besteuert. Ohne aktives Zutun, das wäre in dem Fall 2012, 2013 der Fall gewesen, weil das DBA Deutschland-Spanien geändert wurde und hier das Besteuerungsrecht für eine spanische Immobilienkapitalgesellschaft, die jetzt auch im Urteilsfall zugrunde lag, dann entsprechend dem Belegenheitsstaat zugewiesen wird, beziehungsweise das Besteuerungsrecht dem Belegenheitsstaat zugewiesen wird. Das heißt, Deutschland wäre dann in Zukunft leer ausgegangen und der Gesetzgeber war hier oder ist hier der Auffassung, dass entsprechend dann er das Besteuerungsrecht hat vor Änderung des DBAs, das heißt zum 31.12.2012 und der Steuerpflichtige, obwohl er eigentlich nichts gemacht hat, dann entsprechend ins Leere guckt. Ja, das wäre eigentlich ganz schön gewesen, wenn der BFH jetzt hier noch eine Aussage dazu getroffen hätte, ob denn die passive Entstrickung vorliegend anzuwenden ist, beziehungsweise ob die dann auch greift. Das hat er hier offen gelassen, weil er schnell festgestellt hat, dass selbst wenn jetzt eine passive Entstrickung zu einer Besteuerung führen würde, dass sie ohnehin dann in 2012 hätte erfasst werden müssen. Und dadurch, dass es hier um 2013 ging, hat er die Frage einfach offen gelassen. Aber wer hier nochmal ein bisschen mehr hören möchte, also es gab noch ein Finanzgerichtsurteil aus Münster vom 10.08.2022, was entgegen der Auffassung des BMF dann eine passive Entstrickung verneint hat aufgrund einer Änderung des DBA. Und da kann ich hier auf die Dezember 2022 Folge verweisen. Da haben wir das Urteil schon mal durchgesprochen und ein paar Knackpunkte genannt. Das heißt, im Zweifel können Sie sich hier das nochmal anhören. Das bleibt insofern erstmal weiterhin strittig. Der Gesetzgeber möchte gerne passive Entstrickung in den Fällen machen und ja, ich sag mal teilweise der BFH sieht das dann auch anders, obwohl es im BMF-Schreiben vom Gesetzgeber auch anders tituliert wird. Insofern ein spannender Fall mit dem Zeitpunkt, das sollte für die Zukunft jetzt soweit geklärt sein, weil es wie gesagt durch das Art-Hard-Umsetzungsgesetz jetzt auch so im Gesetz drinsteht. Das heißt, das ist rechtssicher geklärt, dann auch bis zum VZ 222 durch das Urteil und alles, was danach kommt, steht sowieso im Gesetz drin. Insofern, wenn es Sie interessiert, schauen Sie gerne in die Shownotes. Wir packen die Aktenzeichen der Gerichtsurteile dann entsprechend rein und da können Sie sich da auch noch ein paar Informationen raussuchen. Und bevor wir dann jetzt zum Teil der Umwandlungssteuer kommen, würde ich vorschlagen, machen wir einen ganz kurzen Pauseneinblender und melden uns gleich zurück. Und da sind wir auch schon wieder zurück. Jetzt haben wir die Umwandlungssteuer als nächsten Topic Point und da geht's um Spaltungshindernisse und was das mit der IT-Infrastruktur zu tun haben kann. Das erzählt uns die Nathalie.
Ich habe ein Urteil vom Finanzgericht Nürnberg mitgebracht vom 12. September 2023, welches die Frage behandelt, ob ein Teilbetrieb im Sinne des Paragraphen 15 Umwandlungssteuergesetz abgespalten wurde, wodurch eine Abspaltung zu Buchwerten ohne Aufdeckung der stillen Reserven möglich ist. Das Gericht stellt hier fest, dass hier zu prüfen ist, ob funktional wesentliche Betriebsgrundlagen übertragen wurden. Kernpunkte des Urteils sind erstens der Begriff des Teilbetriebs. Es muss zunächst geprüft werden, ob funktional wesentliche Betriebsgrundlagen, die für den Geschäftsbetrieb unentbehrlich sind, übertragen wurden. Diese Betriebsgrundlagen müssen für den abgespaltenen Teilbetrieb vorliegen und dürfen nicht bei der übertragenen Körperschaft verbleiben. Zweitens der Begriff IT-Infrastruktur. Die Entscheidung betrifft die Nutzung von gemeinsam genutzten IT-Plattformen, zum Beispiel Rechenzentren. Diese stehen einer Abspaltung zu Buchwerten nicht entgegen, sofern die organisatorische Abgeschlossenheit über administrative Maßnahmen wie Zugriffsrechte und Datenabschottung gewährleistet ist. Die physische Kontrolle über die IT-Hardware ist nicht zwingend erforderlich. Und drittens der Begriff des Spaltungshindernisses. Der Begriff des Spaltungshindernisses der Finanzverwaltung, wonach gemeinsam genutzte Wirtschaftsgüter einer Abspaltung zu Buchwerten entgegenstehen, wird hier relativiert. IT-Infrastrukturen können weiterhin gemeinsam genutzt werden, ohne dass dies den Teilbetriebscharakter gefährdet. Ein EDV-Wartungsvertrag sowie ein Vertrag über Geschäftsführerleistung werden als funktional nicht wesentlich eingestuft und stellen somit kein Hindernis für die Abspaltung dar. Das Gericht kommt zu dem Ergebnis, dass die Abspaltung zu Buchwerten möglich ist, da die wesentlichen Kriterien für einen Teilbetrieb erfüllt sind und keine Spaltungshindernisse vorliegen. Das Finanzgericht hat die Anwendung des Paragraphen 15 in zeitgemäßer Weise weiterentwickelt und den Begriff des Spaltungshindernisses verneint. Das Urteil ist insbesondere relevant für alle Unternehmen, die Auf- und Abspaltung unter Beibehaltung gemeinsamer IT-Infrastrukturen planen.
Ja, ein absolut erfreuliches Urteil für alle Steuerpflichtigen, weil, sind wir mal ehrlich, also ich glaube, IT-Infrastruktur nutzt heute jedes Unternehmen oder ich würde sagen 90% oder 95%. Und wenn das jetzt zu einem Spaltungshindernis geworden wäre, das wäre natürlich eine ganz unschöne Geschichte gewesen. Deshalb das Urteil ganz dick hinter die Ohren schreiben. Und falls der Betriebsprüfer dann tatsächlich das Spaltungshindernis auf den Tisch wirft während der Betriebsprüfung, dann sollte man auf jeden Fall das Aktenzeichen bereithalten, das wir natürlich in die Shownotes packen, dass Sie sich das jederzeit rauskopieren können. Dann lieben Dank dafür. Steigen wir von der Umwandlungssteuer zur Umsatzsteuer um. Da hat der Hannes uns noch ein bisschen was mitgebracht. Und zwar gibt es hier ein paar Informationen zur E-Rechnung. Und dann sehe ich hier noch in Gelb die geplante erneute Fristverlängerung für die Anwendung des 2B-USTG. Da kannst du uns ein paar Informationen geben.
Genau, ich habe aus Bayern vom Bayerischen Landesamt für Steuern ein paar Informationen bzw. Eckpunkte zur Einführung der E-Rechnung ab dem 1.1.25 mitgebracht. Erstmal grundsätzlich, was ist eigentlich eine E-Rechnung? Also eine E-Rechnung ist eine elektronische Rechnung, die in einem vorgegebenen strukturierten Datenformat erstellt, übermittelt und empfangen wird. Nach Norm handelt es sich dabei um ein XML-Format. Sprich, es darf kein PDF- bzw. JPEG-Format verwendet werden, gilt aber für die komplette Rechnung. Also es dürfen natürlich selbstverständlich Bilder etc. im JPEG-Format auf die Rechnung mit drauf. Nur die Rechnung im Gesamten muss natürlich ein XML-Format vorweisen. Es gibt in Deutschland auch bereits etablierte E-Rechnungsformate. Das ist zum einen X-Standard bzw. X-Rechnung. Darüber hinaus noch das Format namens Zugpferd. Die entsprechen beide der Norm und sind entsprechend in Deutschland zugelassen. Es ist darüber hinaus eine stufenweise Einführung der E-Rechnung geplant. So gilt ab 1.1.2025 die Pflicht zur Aufstellung, Entgegennahme und Übermittlung von E-Rechnungen für im Inland steuerbare B2B-Umsätze. Ab 1.1.2027 ist dann die Pflicht zur Aufstellung und Übermittlung von E-Rechnungen für Unternehmen mit einem Vorjahresumsatz von mehr als 600.000 Euro geplant. Und ab 1.1.2028 müssen alle inländischen Unternehmen E-Rechnungen aufstellen, entgegennehmen und übermitteln. Welche Umsätze sind von der E-Rechnung ausgenommen? Das sind vor allem die Umsätze, die nach § 4 Nummer 8 bis 29 umsatzsteuerfrei sind. sowie Rechnungen über Kleinbeträge. Da geht es um Beträge bis zu 250 Euro, sowie bei V-Ausweisen. Wichtig für alle ist tatsächlich, dass ab 01.01.2025 jedes Unternehmen in der Lage sein muss, E-Rechnungen zu empfangen. E-Rechnungen kann praktisch jeder empfangen, sobald er ein E-Mail-Postfach hat, da die E-Rechnungen per E-Mail empfangen werden können. Andernfalls geht es auch grundsätzlich über einen Download, beziehungsweise ist auch eine Bereitstellung über eine elektronische Schnittstelle zulässig. Die Aufbewahrung von E-Rechnungen ist tatsächlich analog der Papierrechnungen vorgesehen. Da gibt es ja diverse gesetzliche Vorschriften, an die einfach bei den E-Rechnungen auch halten. Und wichtig ist auch, wenn man eine Rechnung per E-Rechnung bekommt, beziehungsweise gleichzeitig auch als PDF-Datei per E-Mail angenommen, so ist immer auch die E-Rechnung aufzubewahren und zu archivieren. Nur die PDF-Datei ist in dem Fall nicht ausreichend. Es wird derzeit auch noch an einem BMF-Schreiben gearbeitet, was zum Stand unserer Aufnahme noch nicht final uns vorlag. Ich gehe davon aus, dass das in den nächsten Wochen, Monaten hier auch veröffentlicht wird. Wird mit Sicherheit auch wieder in den nächsten Folgen dann kurz hier angesprochen.
Das machen wir auf jeden Fall. Sobald das dann veröffentlicht wurde, da warten die Wirtschaftsverbände und auch die Unternehmen natürlich schon sehnsüchtig drauf. Und genau, also die Informationen vom Bayerischen Landesamt für Steuern, das packen wir natürlich gerne in die Shownotes. Da können Sie sich nochmal reinklicken. Ansonsten, Hannes, vielen Dank für den kurzen Abriss, was die E-Rechnung betrifft. Und wir hatten es ja vorhin noch gesagt, zweiter kleiner Punkt bei der Umsatzsteuer, die geplante erneute Fristverlängerung für die Anwendung des 2B-USTG, der wurde ja schon zigmal verlängert. Ich glaube, da wird noch was kommen, beziehungsweise da wurde jetzt erstmal ein Plan vorgelegt, dass auch diese Frist wieder weiter verlängert wird. Und wenn da was Konkretes dann vorliegt, nehmen wir das natürlich dann auch in die nächste Folge dann mit auf, wenn es dann soweit bekannt ist. Das war die Umsatzsteuer. Dann würde ich die Farbe von Orange auf Blau schlagen, weil, wie der Frank das letztes Mal oder vorletztes Mal schon gelernt hat, Umsatzsteuer ist Orange und das Buch für die Abgabenordnung ist Blau. Und da hat die Nathalie uns was mitgebracht. Und zwar, da gibt es ein paar Informationen zur Wirtschaftsidentifikationsnummer vom BZST. Und da kannst du uns die Neuerung kurz vorstellen.
Ja, das BZST hat am 12. August einen Frage-Antwort-Katalog veröffentlicht, in dem einige allgemeine Fragen beantwortet werden, beispielsweise, wer bekommt eine Wirtschaftsidentifikationsnummer und warum eigentlich? Interessierte können sich hier auf der Internetseite des Bundeszentralamts für Steuern informieren und den Link packen wir dann wieder selbstverständlich in die Shownotes.
Genau so machen wir das. Wie gesagt, da sind ein paar Fragen-Antworten drin. Vielleicht ist was für Sie dabei, wenn es sich das Thema interessiert. Und dann können Sie sich da gerne mal durchklicken und schlau machen. Dann haben wir noch ein zweites Thema, das ist wesentlich spannender als die Wirtschaftsidentifikationsnummer, wie ich finde. Und zwar gibt es hier doch noch einen Zinssatz, der aktuell mit 0,5% pro Monat bemessen wird. Und der landet jetzt vorm Bundesverfassungsgericht. Nathalie.
Ja, wo stehen wir eigentlich bei den Zinssätzen? Also der 238 Absatz 1a der Abgabenordnung legte ja fest, dass ab dem 1. Januar 2019 für Nachzahlungs- und Erstattungszinsen der Zinssatz auf 0,15% pro Monat bzw. 1,8% pro Jahr festgelegt wird. Und eine Erstreckung der Unvereinbarkeitserklärung auf die anderen Verzinsungstatbestände, also Stundungs-, Hinterziehungs- und Aussetzungszinsen, lehnte das Bundesverfassungsgericht bislang ab. In diesen Fällen habe der Steuerpflichtige grundsätzlich die Wahl, den Zinssatz hinzunehmen oder die Steuerschuld zu tilgen. Und jetzt gibt es hier ein bisschen Bewegung. Es gibt einen Beschluss vom Bundesfinanzhof vom 8. Mai, der jetzt im August veröffentlicht worden ist. Und da wird die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts eingeholt, ob die Aussetzungszinsen, die seit dem 01.01.2019 bis zum 15. April 2021 insoweit mit dem Grundgesetz vereinbar sind, als der Berechnung eben der Zinssatz von 0,5% pro Monat zugrunde gelegt wird. Und die Richter des 8. Senats des BFH dagegen halten den Zinssatz für die Zinsen bei der Aussetzung der Vollziehung in dem genannten Zeitraum mit dem Grundgesetz nämlich für unvereinbar. Zumindest während einer anhaltenden strukturellen Niedrigzinsphase ist der gesetzliche Zinssatz der Höhe nach evident nicht mehr erforderlich, um den durch eine spätere Zahlung typischerweise erzielbaren Liquiditätsvorteil abzuschöpfen. Zudem werden Steuerpflichtige die Zinsen schulden, weil sie die Steuer nach Aussetzung der Vollziehung nicht bezahlt haben und Steuerpflichtige die Nachzahlungszinsen entrichten müssen, also die nach 233 AO, weil ihre Steuerfestsetzung zu einem Unterschiedsbetrag geführt hat und sie die materiell-rechtlich von Anfang an geschuldete Steuer deshalb erst später zahlen müssen, ungleich behandelt. Also auch diese Zinsspreizung ist verfassungsrechtlich nicht gerechtfertigt.
Ja, dann schauen wir mal, wie das Bundesverfassungsgericht hier entscheidet, ob der Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz, also der Gleichbehandlungsgrundsatz, dann auch hier dann entsprechend zu einer Anpassung der Zinsen führen wird. Aber da es sich um Bundesverfassungsgerichtsurteile handelt, würde ich fast sagen, das werden wir dieses Jahr nicht mehr mitbekommen. Das wird wahrscheinlich ins nächste oder übernächste Jahr gezogen werden, bis da eine Entscheidung dann vorliegt. Und sobald das dann der Fall ist, nehmen wir das natürlich gerne auf. Danke, Nathalie. Ja, mit der Abgabenordnung haben wir unseren fachlichen Teil soweit abgeschlossen. Jetzt haben wir noch unseren Steuerknüppel, bevor wir dann zur Statistik des Monats kommen. Steuerknüppel ist, wie ich finde, ganz interessant. Hier gab es ein Finanzgerichtsurteil aus Düsseldorf, was sich mit der Frage beschäftigt, liegen denn Werbungskosten vor? Wenn jetzt beispielsweise ein Anwalt sich in einem Prozess gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber vertreten lässt, beziehungsweise dann versucht zu verteidigen, aufgrund der Vorwürfe der Untreue und der Bestechlichkeit. Also der Anwalt, der hier angestellt war, der hat sich mit dem Vorwurf aussetzen müssen, dass er Mietverträge für die Firma, an der er angestellt war, entsprechend zu Ungunsten der Firma und zu seinen Gunsten abgeschlossen hat. Also der hat da wohl irgendwelche Vorteile dann rausgezogen und der Arbeitgeber hat ihn dann entsprechend verklagt. Und da sind natürlich auch ein paar Verteidigungskosten für die Anwälte dann angelaufen. Das hatte er versucht, in seiner Steuererklärung als Werbungskosten geltend zu machen, mit der Begründung, dass hier natürlich ein Veranlassungszusammenhang gegeben ist, weil ohne Arbeitsstelle dort bei dem Arbeitgeber hätte er entsprechend die Kosten auch nicht gehabt. Kann man auch nachvollziehen. Und ja, das Finanzamt, wie erwarten, hat das natürlich anders gesehen, hat die Kosten erstmal rausgeworfen. Damit hat der Anwalt sich nicht zufrieden gegeben. Klar, es ist ein Anwalt, der hat sich wahrscheinlich gefreut, dass er vor Gericht ziehen darf und hat das dann vor dem Finanzgericht Düsseldorf dann entsprechend eingeklagt, dass diese Werbungskosten zu berücksichtigen sind. Und siehe da, er hat tatsächlich auch Recht bekommen, weil er konnte gut dokumentieren, dass hier ein Veranlassungszusammenhang mit seiner Tätigkeit als Anwalt gegeben war. Das heißt, die Kosten waren auch dazu geeignet, entsprechend seine Einnahmen aus nicht selbstständiger Arbeit entsprechend aufrechtzuerhalten, beziehungsweise waren damit in Zusammenhang zu sehen. Und dann hat das Finanzgericht auch relativ schnell gesagt, hier liegen Werbungskosten vor und das soll auch entsprechend die Steuer mindern für den Angeklagten. Und das zeigt natürlich auch wieder, dass sich Hartnäckigkeit entsprechend auszahlen kann. Also insbesondere, wenn man jetzt einen Einspruch beim Finanzamt nicht so entschieden bekommt, wie man den hätte haben möchten, dann kann man auch gerne mal vor das Finanzgericht ziehen und entsprechend versuchen, seinen Anspruch entsprechend durchzusetzen. Und hier in dem Hinblick, werden sich wahrscheinlich auch einige im Cum-Ex-Verfahren, die sich jetzt gerade als Angeklagte wiederfinden, die Hände reiben, weil klar, die Begründung, dass hier eventuell auch eine berufliche Veranlassung gegeben ist, könnte man zumindest dann mal drüber nachdenken. Das heißt, die werden sich das Urteil wahrscheinlich dann auch irgendwo hinter die Ohren schreiben. Und in der Mittagspause hat man dann auch schon überlegt, wie das jetzt wäre, wenn man seinem Chef aufgrund irgendeinem Missverständnis auf die Nase haut und landet dann vielleicht vor irgendeinem Gericht und muss sich dann auch anwaltlich vertreten. Wahrscheinlich kann man dann hier auch die berufliche Veranlassung begründen, da unser Praxistipp natürlich dem Chef nicht auf die Nase hauen. Aber falls man denn vorm Gericht landet, sollte man eine solide oder grundsolide Dokumentation haben, dass man entsprechend diese Veranlassungszusammenhänge belegen kann. Weil je besser man die belegen kann, desto besser steht man dann auch vom Finanzgericht da und freut sich gegebenenfalls wie der Angeklagte über eine Steuerminderung. Dann schließen wir den Steuerknüppel soweit ab und kommen noch zur Statistik des Monats. Und das passt eigentlich ganz gut zu dem Fall, den wir eben gerade vorgestellt haben. Die Statistik über die Einspruchsbearbeitung in den Finanzämtern im Jahr 2023 mitgebracht. Die wurde nämlich vor kurzem vom BMF entsprechend veröffentlicht. Und das war ein ziemlicher Kracher, weil als wir die Zahlen gesehen haben, haben wir natürlich direkt gedacht, die Grundsteuer spielt da auf jeden Fall rein. Wenn man sich das Zahlenwerk mal anschaut, 31.12.2022, knapp 2,3 Millionen unerledigte Einsprüche im Vergleich zum 31.12.2023, wo es fast 9 Millionen sind. Das ist eine Steigerung von fast 300%. Ich gehe stark davon aus, oder wir gehen stark davon aus, dass ein Großteil hier auf die Grundsteuerfälle dann zurückzuführen ist. Man hat ja dann auch von den Einspruch-Tsunamis dann entsprechend in den Finanzämtern gehört. Das wurde ja teilweise durch die Presse getragen. Und wahrscheinlich wird dann auch ein Großteil der Einspruchsverfahren, die jetzt hier noch offen sind, auf diese Fälle entfallen. Ja, da werden die Finanzbeamten in den nächsten Jahren auf jeden Fall viel Spaß dabei haben, das alles entsprechend abzuarbeiten. Entsprechend, auch wenn das zugunsten der Steuerpflichtigen entschieden wird, Da wird es einige Abhilfen geben. Ich bin mal gespannt, wie lange dann die Abarbeitung dauert. Und wenn dann nächstes Jahr die Statistik für das Jahr 2024 rauskommt, würde ich fast vermuten, wird die Zahl nochmal steigen, bevor es dann irgendwann, wenn dann alles entschieden ist, wie dann alles abzuarbeiten ist, dann auch wieder fallen wird. Aber fast 10 Millionen Einsprüche, das ist auf jeden Fall ein Brett und das wollten wir Ihnen nicht vorenthalten. Da könnte man natürlich im Finanzamt auch schnell auf die Idee kommen, ein Bierchen zu trinken, um dem Ganzen, ja, sag ich mal, ein bisschen Ablenkung zu verschaffen. Und da haben wir dann passend dazu noch die Bierabsatzstatistik für das erste Halbjahr 2024 mitgebracht. Wir haben ja immer mal Bierstatistiken mit dabei. Und ich hatte es ja auch kurz vor der EM gesagt, dass ich vermuten würde, dass die EM dazu führt, dass der Bierabsatz zumindest wieder steigen wird oder nicht weiterfallen wird. Weil die letzten 20, 25 Jahre war es ja so, dass es kontinuierlich runtergegangen ist. Und ich muss sagen, ich hatte nicht recht. Und zwar ist der Bierabsatz im ersten Halbjahr 2024 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 0,6% gesunken. Das heißt, es wurden fast 26 Millionen Liter weniger getrunken, obwohl Schottland in München zu Besuch war und, so wie wir es gelesen haben, auch München leer getrunken haben. Für mich eine ziemliche Überraschung. Ich muss sagen, ich hatte Unrecht und habe mich jetzt auch ziemlich überrascht, dass weniger getrunken wurde. Aber so ist es natürlich. Und ja, der Sommer war auch alles andere als perfekt, sag ich mal. Schauen wir mal, wie es dann nächstes Jahr wird. Wir hoffen natürlich auf einen besseren Sommer und dann hoffentlich auch für die Brauereien dann wieder einen stärkeren Absatz, sodass die dann auch entsprechend wieder mehr Geld verdienen können. Ja, und das ist tatsächlich der absatzschwächste Juni seit dem Jahr 1993 gewesen. Also das der Absatz plus durch die Fußball-Europameisterschaft ist ausgeblieben. Das kann natürlich dann auch daran liegen, dass das Bier für 7 Euro den Becher plus 3 Euro Pfand verkauft wurde. Das sind natürlich dann auch ziemlich happige Preise. Und aktuell in der schwierigen wirtschaftlichen Situation schauen die Leute wahrscheinlich auch eher auf ihr Geld. Das waren die Statistiken des Monats und damit würde ich dann auch die September-Folge soweit beschließen. Ich schaue nach links und rechts, bedanke mich zunächst bei Nathalie, schön, dass du wieder dabei warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Und auch Hannes, schön, dass du aus Augsburg angereist bist und wieder dabei warst.
Vielen Dank dir, Philipp.
Ja, sehr gerne. Und ja, ich bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir haben wieder tolles Feedback gekriegt. Das treibt uns natürlich an und wir freuen uns immer wieder, wenn Sie uns schreiben und uns anfeuern, in Anführungszeichen. Also jederzeit gerne Feedbacks und das können Sie auch gerne an die E-Mail-Adresse, die ist in den Shownotes hinterlegt, dann entsprechend senden. Und falls Sie Verbesserungsvorschläge oder Themen haben, die Ihnen auf dem Herzen liegen, immer her damit. Wir freuen uns über jede Nachricht. Ich freue mich besonders, wenn ich Sie dann in der nächsten Folge, wie gesagt, die wird ein bisschen später kommen, aufgrund der Stellungnahme des Bundesrats. Ich verweise hier nochmal auf die Steuerpolitik. Hören wir uns dann Anfang Oktober wieder, wenn es dann wieder heißt zum Tax-Update Oktober. Das ist Tax Me If You Can, der Steuerpodcast von Bergemann, Schöne und Partner.